Morgen erstmal auch von oben nochmal. Ich habe mich sehr gefreut, eure Zeugnisse zu hören, von dem, was ihr so erlebt habt mit Jesus in der vergangenen Woche oder in der vergangenen Zeit. Und ich kann mich in vieles mit hineinversetzen. Jasmin, auch was du erzählt hast, bei uns in Marlow, wir sind ja Brandenburg, ne? Wir sind ja noch nicht Berlin. Auch da gibt es keine Obdachlosen, nicht wirklich. Wir hatten mal vor kurzem einen, der ist da mit seinen Tüten lang gewandert, aber nicht so wirklich. Wir werden auch nicht damit konfrontiert. Und umso schwieriger ist es manchmal rauszugehen aus der eigenen Komfortzone, aus der eigenen Gemeinde, um Menschen anzusprechen, weil man denkt, denen geht es doch so gut schon. Und das ist einfacher, wenn man in Berlin Leute unter der Brücke sieht, die offensichtlich einen echten Mangel haben. Aber umso mehr ruft uns Gott auch dazu auf, dass wir unseren Auftrag hier in der Welt umsetzen. Und dafür möchte ich euch auch Gottes Segen wünschen, dass ihr das immer mehr in eurem Alltag einbringen könnt. Darum soll es aber gar nicht gehen, das war mir nur nochmal wichtig, euch zu sagen. Ich möchte euch mal eine Aussage nennen, zu Beginn der Predigt, die ihr sicherlich kennt, und zwar, wir sollen bei allem, was wir tun, unser Bestes geben. Habt ihr das schon mal gehört? Euer Bestes geben? Ja, vielleicht hat es die Mutti mal gesagt, oder der Lehrer gibt euer Bestes, oder der Sportlehrer, der euch im Kreis rumgejagt hat. Manche sagen auch, wir sollen 100% geben, außer beim Blutspenden, das wäre ein bisschen schade, also 100% volle Hingabe. Und ich möchte euch mal fragen, ob ihr bei dem, was ihr tut, 100% gebt. Rechnet mal so ein bisschen aus, was tue ich so meinen Alltag lang, wie sieht so mein Tag aus, welche Aufgaben habe ich und wenn ich diese Aufgabe mache, gebe ich da 100%, gebe ich mein Bestes. Das ist vielleicht eine Frage, über die man ein bisschen länger nachdenken kann. Ihr werdet auch manchmal jetzt noch aufgefordert, über manche Dinge so zu reflektieren. Ihr kennt mich ja, ich möchte es immer praktisch werden lassen. Und ich musste auch darüber nachdenken, wo ich zurzeit mein Bestes gebe, wo ich 100% gebe und mich so richtig voll reinknie. Und es ist buchstäblich in dem letzten halben Jahr mein Haus gewesen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich mir eins gekauft habe. Das musste renoviert werden und da habe ich oft gekniet, um irgendwelche Sachen zu bauen, zu malern. Und Markus kann das bezeugen, er war mir ein treuer Begleiter dort in der Zeit und hat viel mitgemacht. Es wurden wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, dort das Haus schick zu bekommen. Bis in die Nacht wurde teilweise geackert. Da habe ich wirklich 100% gegeben, um mein Haus hübsch zu machen, damit ich dort wohnen kann. Und ich habe das Gefühl, dass man sein Bestes besser geben kann, wenn man weiß, wofür man es tut, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Und manchmal ist es so, dass man ein bisschen ziellos ist, dass man nicht weiß, wofür man es macht. Und heute möchte ich gerne mit euch auf das Thema der Hingabe schauen, was wir in der Bibel an vielen Stellen sehen. Und in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass ich so von dem Hausbau, dass ich da wirklich gerade 100% gegeben habe im letzten Jahr, habe ich auch realisiert, dass in dem gleichen Moment, wo ich da 100% gegeben habe, an einer anderen Stelle in meinem Leben weniger Prozent gegeben habe, nämlich auch in meiner Beziehung zu Gott. Die hat darunter sehr gelitten, weil ich mir weniger Zeit für ihn genommen habe. Und um das so ein bisschen näher zu betrachten, habe ich euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, und zwar aus Lukas 7. Und zwar wird Jesus in dieser Geschichte von der Sünderin gesalbt. Ihr kennt die Geschichte sicherlich. Sie ist in einem anderen Kontext, aber ich will es auch nicht zu sehr aus dem Kontext ziehen, aber wir können vieles dort auch über Hingabe lernen. Und ich würde euch den gerne mal vorlesen. Ich weiß nicht, ob eine Fahne-Bibel, die Bibelstelle ist Lukas 7, ab Vers 36, falls sie jemand auf einer anderen Sprache mitlesen möchte. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. In dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. Als sie erfuhr, dass er da war, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Wer viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist so ein Sprung, den ich da jetzt gemacht habe und mal zusammengefasst habe. Es ist noch ein bisschen ausführlicher, was Jesus sagt, aber die Grundaussage ist, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Dann wandte sich der Frau zu und sagte zu Simon, schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Genau, Lukas 7, Abvers 36. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich möchte die Geschichte gar nicht zu sehr aus dem Zusammenhang reißen. Wir wissen von Jesus, dass er oft Diskussionen mit den Pharisäern hatte, inhaltlicher Natur, aber auch, da haben sie auch gesagt, dass verschiedene Personengruppen nicht so der richtige Kontakt für ihn seien. Also Zöllner, Huren und anderes Gesindel, das war einfach nicht in den Augen von den Pharisäern der richtige Umgang für Jesus. Aber mit der Aussage, dass nicht die Gesunden einen Arzt brauchen, das sagt Jesus an einer anderen Stelle, sondern die Kranken, war klar, dass Jesus für diese Menschen gekommen ist. Für genau diesen Abschaum, der von der Gesellschaft nicht akzeptiert wurde. Und obwohl es in der Geschichte eher um Vergebung der Sünden geht und worüber sich die Pharisäer dann wieder aufregen, erkenne ich da ganz viel über das Thema Hingabe. Und deswegen möchte ich da euch mal mit in ein paar Punkte reinnehmen. Und zwar ist der erste Punkt, dass die Frau zu Jesus hingeht. Ja, wir lesen davon, dass Jesus von dem Pharisäer Simon zum Essen eingeladen wurde und davon erfährt dann auch die Frau. Und es ist ein wirklich dringendes Anliegen, auch dorthin zu gehen. Sie ist zwar nicht eingeladen und ich würde vermuten, dass sie auch in keiner Weise erwünscht dort ist. Und trotzdem ist ihre Sehnsucht zu Jesus so groß, dass sie alle anderen Hürden auf sich nimmt und alle anderen Gründe so in den Schatten stellt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie groß ist meine Sehnsucht nach Gott? Welche Hürden nehme ich auf mich, um Zeit mit ihm zu verbringen? Wo muss ich vielleicht meine Grenzen überschreiten, die mich davon abhalten, zu ihm zu kommen? Und das sind keine Fragen, die irgendwie neu wären, die ich irgendwie mir ausgedacht hätte, sondern ich stelle mir die in letzter Zeit auch relativ häufig. Denn wenn ich nach so einem Arbeitstag zum Beispiel, was ich euch gerade erzählt habe, wenn ich dann so ins Bett falle, dann brauche ich keine Minute, um eingeschlafen zu sein. Und wenn nun morgens der Wecker klingelt, hoffe ich, dass ich den nicht wegdrücke oder irgendwie mein Handy wegwerfe, weil ich noch weiter schlafen möchte. Und gerade morgens und abends sind ja so Zeiten, die man sich gerne für Gott nimmt und die habe ich dann oft nicht. Und manchmal denke ich mir, ich hätte gerne noch mehr Zeit mit Gott. Ich hätte manchmal gerne 25 Stunden oder 26 Stunden am Tag. Aber wenn ich ehrlich mit mir bin, würde ich auch die Zeit irgendwie gefüllt bekommen mit irgendwelchen To-Dos, die meinen Alltag füllen. Es ist also eigentlich keine Frage meiner Zeit, sondern eine Frage meiner Entscheidung. Ist es mir wichtiger, Zeit mit Gott zu verbringen, als zum Beispiel ja, lange zu schlafen oder Fernsehen zu gucken, statt Bibel zu lesen? Oder ist es mir wichtiger, zu Hause zu bleiben, es mir gemütlich zu machen, anstatt morgens am Sonntagmorgen in die Gemeinde zu kommen? Und für die Frau war klar, dass Jesus die oberste Priorität für sie ist. Und das sollte es auch für uns sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass diese Frau vor Jesus niederkniete und weinte. Und ich möchte ehrlich sein, ein Grund dafür, warum ich manchmal die Gegenwart von Gott so ein bisschen scheue oder vielleicht mich manchmal nicht traue, viel Zeit auch oder Nähe dort zu haben, ist, weil ich in seiner Nähe oft auch mit meiner Unzulänglichkeit, mit meinen Fehlern konfrontiert werde. Es ist einfach so, er ist ein heiliger Gott und vor einem heiligen Gott werde ich mir meiner Unheiligkeit bewusst. Wenn ich dann daran denke, wie zum Beispiel, wie viel Zeit ich mit ihm verbracht habe, wie er immer so ein Stück weit in der Priorität nach unten gerutscht ist, dann schäme ich mich auch manchmal dafür. Und dann denke ich, er nimmt es mir vielleicht krumm, obwohl ich ganz genau weiß, dass es überhaupt nicht so ist. Ich weiß, dass seine Liebe nicht daran gebunden ist, wie viel Zeit ich mit ihm verbringe. Und trotzdem klagt mich mein Herz manchmal an. Und von der Frau lesen wir, dass sie sich vor Jesus niederkniete. Sie machte sich klein, sie kniete sich wieder, sie kauerte sich zusammen, denn sie wusste, wer er war. Sie hatte nicht nur Respekt vor ihm, sondern eine tiefe Demut und eine Ehrfurcht vor ihm. Und das zeigte sich auch in ihrem Verhalten, nicht nur in ihrem Verhalten, sondern sogar in ihrer Körperhaltung. Und nicht nur das, sie fing an zu weinen. Und vielleicht war es auch, weil sie sich an die vielen Sünden erinnert hat, die ihr Leben geprägt haben. Und Demut ist so ein ganz großer Begriff, den wir Christen gerne benutzen, aber wissen wir eigentlich, was es ist? Demut bedeutet nämlich nicht, sich auf die eigene Unzulänglichkeit, auf das, was schlecht ist, auf die eigenen Schwächen zu konzentrieren und da den Blick drauf zu legen, sondern Demut bedeutet vielmehr, meine Unzulänglichkeit angesichts der Zulänglichkeit Gottes anzuerkennen und ihn zu preisen. Ihn zu preisen, dass er so viel größer ist als ich und nicht, weil ich klein bin. Es ist ein Anerkennen dessen, dass er größer ist als ich selbst. Dass seine Liebe größer ist als das, was ich mir vorstellen kann. Und dass ich mein Herz auch ehrlich vor ihm ausschütten darf, ohne dass ich noch das Urteil fürchten muss, was mir mal drohte, als ich ihn noch nicht kannte. Hingabe bedeutet nämlich, dass ich alles Gott hingeben kann. Und zwar auch selbst die Dinge, die sich manchmal so ganz hinten im Herzen in der Ecke verstecken, die ich manchmal vielleicht auch zurückhalte. Hingabe bedeutet, täglich sein Herz zu prüfen und auch Dinge auszuräumen, die dort nicht hingehören. Buße zu tun vor Gott und ehrlich auch um Vergebung zu bitten, vor Gott und auch vor Menschen. Und das hat die Frau getan. Sie war dort demütig und kniete zu Jesus Füßen. Und das Dritte, was sie gemacht hatte, sie hatte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Wir haben davon gelesen, dass die Frau ein hübsches Gefäß mit diesem Salböl mitgebracht hatte, welches sie Jesus über die Füße und über die Haare goss. Und in den Augen der Anwesenden war das eine totale Verschwendung. Ja, die Geschichte, die steht auch nochmal in Matthäus 26, wo die Geschichte so einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt hat. Und da ärgern sie sich total darüber, dass die Frau das so dumm war und das Öl nicht verkauft hat, damit den Armen gerettet hat. Wie viele Bettler hätte man damit versorgen können? Aber Jesus, der sieht darin nicht eine Verschwendung, sondern einen Liebesbeweis der Frau. Ich habe mal gehört, dass so eine Flasche Öl mehrere Monatseinkommen dieser Frau war. Ja, also das war jetzt nicht so, ach naja, ich kaufe mal was von dem Kleingeld, was ich noch übrig habe, sondern das war ihr kostbar, es war wertvoll. Und sie hat es nicht gescheut, auf diese Art und Weise auszugeben für Jesus. Für sie war es erneut die oberste Priorität, ihm was Gutes zu tun. Und die Frage, die wir uns offensichtlich jetzt auch stellen können, ist, was bin ich bereit, für Jesus zu geben? Was bin ich bereit, in Jesus Reich, in sein Königreich zu investieren? Und dabei geht es nicht nur um materielles Investment, nicht nur um Finanzen. Das ist relativ schnell beantwortet. Ja, da geben wir nun nicht 100%, das wäre ein bisschen verrückt. Aber viele von euch geben vielleicht 10%, so wie es im Alten Testament beschrieben ist. Aber hier geht es noch um viel mehr als nur um die Finanzen. Hier geht es um meine Zeit, hier geht es um meine Kraft, hier geht es um meine Liebe, meine Zuwendung. Hier geht es um materielle Ressourcen, außer Geld. Hier geht es aber auch um Talente und Gaben. Die Frau, von der wir gelesen haben, die hat verschwenderisch viel gegeben. Wirklich richtig viel. Und die Frage ist, wie großzügig bin ich? Was hat sie anscheinend erkannt, was mir manchmal noch fehlt, wenn ich so Ressourcen zurückhalte? Und ich glaube, wenn Jesus so vor mir sitzen würde, ich zu seinen Füßen, dann weiß ich ganz genau, für wen ich mich investiere. Genauso wie beim Haus. Ich habe ein Ziel vor Augen, deswegen mache ich es. Ich habe Jesus vor Augen, deswegen investiere ich mich. Und ich glaube, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass alles, was wir tun, letztlich für Gott ist und nicht für die Menschen, nicht für uns selber, dann würden wir unsere Prioritäten vielleicht auch neu setzen. Wir würden hinterfragen, was in unserem Alltag vielleicht eigentlich einen Wert hat, was im Endeffekt vielleicht auch nur sinnlose Beschäftigung ist. Natürlich, man kann auch in allem einen Sinn finden, gar keine Frage. Ja. Ich habe manchmal so die Begründung gehört, ja, ich gehe am Sonntag nicht zum Gottesdienst, sondern treffe mich mit Freunden, weil ich ja vielleicht den von Jesus erzählen kann. Ja, stimmt schon. Dafür gibt es aber auch noch 6 andere Tage in der Woche. Und es ist biblisch, dass wir uns zum Beispiel in der Gemeinde treffen. Dass es so eine Grundeinstellung von uns sein sollte. Und auch da können wir ja an anderer Stelle auch Menschen von Jesus erzählen. Also für mich klingt das manchmal so ein bisschen wie so eine fromme Ausrede. Und es sollte für uns auch diese Priorität sein, Jesus an die erste Stelle zu stellen und auch Dinge zu investieren, die uns manchmal schwerfallen. Zum Beispiel unseren Schlaf am Sonntagmorgen. Wie gerne hätten wir heute ausgeschlafen, oder? Geht es nur mir so? Ja? Okay. Zu Hause gesessen, gefrühstückt, aber es ist schön hier zu sein, weil es biblisch ist, weil Gott sich daran freut. Und ich möchte euch motivieren, auch mal in der kommenden Woche zu überprüfen, womit fülle ich eigentlich meinen Alltag? Wie nutze ich meine Zeit? Was hat wirklich Wert davon? Und wo kann ich meine Zeit vielleicht mehr für Gott nutzen? Nicht nur die Zeit, sondern auch alles andere. Und die Frau, die nutzt das, was sie gegeben hat. Und ich möchte im vierten Punkt mal darauf schauen, wer diese Frau überhaupt war. Sowohl in Matthäus 26 als auch in Lukas 7 lesen wir davon, dass wie sich der Pharisäer Simon, also der Gastgeber, und seine anwesenden Gäste über die Frau ärgern. Ja? Sie kritisieren ihre Verschwendung von Öl. Sie kritisieren Jesus, weil er anscheinend keine Ahnung hat, wer diese Frau ist, dass sie eine stadtbekannte Hure ist und er sich nach jüdischem Gesetz deswegen sogar verunreinigt. Aber all diese Kommentare gegenüber der Frau lassen sie scheinbar kalt. Da reagiert sie überhaupt nicht drauf. Für sie ist es das Wichtigste, in der Nähe Jesu zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Moment, in dem sie dort kniete vor Jesus, ich versuche es mir so ein bisschen vorzustellen, es hilft mir in letzter Zeit öfter, seit diese neue Serie The Chosen raus ist, weil man sich ein bisschen besser vorstellen kann, also wärmste Empfehlung an euch, falls ihr es noch nicht geguckt habt. Dieser Moment, wo sie dort kniet zu Jesus Füßen, dass das ein Moment der Liebe und der Annahme war, wo sie gemerkt hat, ich werde hier geliebt. Vielleicht hat der Blick von Jesus ihre Augen getroffen und sie hat sich so durchdrungen gefühlt. Und vielleicht hat sie auch in diesem Moment alles vergessen, was mal hinter ihr lag, und war voll und ganz auf diesen Moment konzentriert. Sie hat nicht daran gedacht, dass sie eine Prostituierte ist, sondern sie hat gemerkt, auch vielleicht in dem Blick von Jesus Christus, dass sie ein geliebtes Kind von ihm ist. Und dieses Kind wurde freigesprochen von der Schuld durch die Vergebung, die Jesus Christus ihr ausspricht. Sie wird reingewaschen von ihrer Schuld. Und deswegen Hingabe bedeutet auch, dass wir uns nicht von den Menschen und den Meinungen anderer Menschen prägen lassen, von dem, was also die ganzen Gäste sagen über sie, sondern wir sollen einzig allein darauf schauen, was Jesus über uns sagt. Er spricht Wahrheiten über uns aus. Und diesen Wahrheiten Gottes über mich möchte ich mich hingeben. Sie bedeuten nämlich Freiheit für mich. Sie bedeuten Freiheit von weltlichen Meinungen. Sie bedeuten Freiheit von Menschenfurcht. Und es verändert nicht nur mein Denken, sondern auch mein Denken über mich selbst, sondern auch mein Handeln, das, was daraus folgt. Deswegen Hingabe bedeutet auch, seine Identität voll und ganz in Jesus Christus zu suchen. Und ich würde gerne einen letzten Punkt noch ansprechen, und zwar ist es so, dass dieser ganze Akt, der dort beschrieben ist, dass er eine Vorbereitung auf das Begräbnis von Jesus ist. Das sagt er nämlich, ein letzter Punkt, der steht in Matthäus 26, also in dem Paralleltext. Nachdem da diese ganzen Menschen sich aufregen, dass die Frau dort dieses ganze Öl verschwendet, da sagt Jesus, dass das notwendig war, da er von der Frau für sein Begräbnis gesalbt wurde. Es ist ein erneuter Hinweis darauf, dass Jesus bald sterben wird am Kreuz, und er teilt es so mit, auch den ganzen Anwesenden. Und meine Frage an euch ist, ob ihr glaubt, dass die Frau das wusste, dass sie das gerade tut. Glaubt ihr, sie wusste, dass sie ihn gerade fürs Begräbnis salbt?
Nein,
natürlich nicht. Wie sollte sie das wissen? Das ist überhaupt nicht etwas, was irgendwie in ihrem Denken verankert ist. Ihr Anliegen war es einfach nur, Jesus zu begegnen, ihm was Gutes zu tun und diese Begegnung auch auszukosten wirklich. Aber wiederum ist dieser Moment auch eine Erfüllung von etwas, was viel früher schon bestimmt war. Schon die Propheten reden davon, wie Jesus mal sterben wird. Und ich denke, dass es viele Momente in unserem Leben gibt, wo wir echt keinen Schimmer davon haben, was Gott damit machen möchte. Momente, wo wir uns der Auswirkungen unserer Handlungen überhaupt nicht bewusst sind. Wer weiß, was die lieben Worte von mir an einen Fremden in seinem Herzen bewirken kann. Wer weiß, wer vielleicht den Job bekommen hat, um den ich mich beworben habe. Wer weiß, was für großartige Dinge entstanden sind aus der Spende, die ich gegeben habe. Und vieles, vieles mehr. Jasmin, wer weiß, was dein Gebet für diesen Menschen in der Sparkasse bewirkt hat in seinem Herzen und wo er berührt wurde. Wir können oft nicht hinter die Kulisse dieser Welt blicken. Das ist einfach nichts, was unserem Blick eröffnet ist. Aber Gott sieht diese Dinge. Und deswegen bedeutet Hingabe auch, dass wir voll und ganz Gott vertrauen, dass mein Handeln nicht nur mir etwas bringt, sondern dass es Gott dadurch, dass Gott dadurch auch viele andere Menschen segnen möchte. Dass er Fäden spannt, die dann im Endeffekt etwas, ein weiteres Bild noch erreichen. Und deswegen, sich Gott hinzugeben, bedeutet, sich seinem größeren Plan für mein Leben und das Leben anderer hinzugeben. Und ich glaube, dass er wirklich einen sehr guten Plan hat. Und deswegen möchte ich abschließen, ihr kennt es von mir, wir wollen praktisch sein, wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, wir wollen Dinge verändern. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie wir diese 5 Punkte praktisch ins Leben umsetzen können. Ich habe gesagt zum Ersten, dass Hingabe bedeutet, zu Jesus zu kommen und nicht darauf zu warten, dass er zu mir kommt. Macht er natürlich auch. Auch er klopft immer mal wieder an meine Herzenstür, aber auch wir müssen losgehen. Ich möchte dich ermutigen, einmal mehr, als du es vielleicht bereits tust in deinem Alltag, dir Zeit für Jesus zu nehmen. In der kommenden Woche kann es dir vielleicht schwerfallen, weil viele Sachen anstehen. Ich habe Urlaub, deswegen fällt es mir ein bisschen leichter. Aber vielleicht ist euer Kalender voll. Was ist, wenn bei euch in einem Kalender ein Arzttermin steht? Geht ihr da hin? Ja, würde ich mal so sagen. Deswegen, falls es euch schwerfällt, Zeit mit Gott zu verbringen, tragt es euch doch einfach als Termin ein. Dann wisst ihr, okay, hier ist die Zeit geblockt für meinen Herrn Jesus. Ganz praktisch. Die zweite Sache. Hingabe bedeutet, sein ganzes Herz vor Gott hinzugeben. Und da möchte ich dich ermutigen, in der neuen Woche bewusst Buße zu tun. Buße zu tun bedeutet nicht, sich irgendwie selbst zu geißeln oder zum Beichten zu gehen, das machen andere. Aber es bedeutet, Gott zu fragen, was ihm auf dem Herzen liegt. Was er vielleicht in deinem Herzen sieht, was sich da vielleicht versteckt hat, was dort nicht hingehört. Ich möchte dich einladen, ihn um Vergebung zu bitten, ihm dafür zu danken, dass er all deine Schuld am Kreuz getragen hat. Und wenn es dir hilft, kannst du auch Abendmahl feiern. Ja, als Symbol, als Erinnerung daran, was Jesus Christus zu Ostern für dich getan hat. Das dritte war, Hingabe bedeutet, Gott mein Kostbarstes zu geben. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, zu überprüfen, was dir das Kostbarste in deiner nächsten Woche ist. Wo investierst du vielleicht Zeit? Wo investierst du Kraft? Wo investierst du Geld? Und weist das alles, was du da investierst, auf ein Leben mit Jesus hin? Wenn ja, dann gut so, weiter so, ja, ihr seid auf einem guten Weg. Wenn nein, dann ist es vielleicht an der Zeit, mal zu überlegen, wie ich Dinge ersetzen kann, was einen echten Wert in Gottes Reich hat. Die vierte Sache, Hingabe bedeutet, meine Identität durch Jesus statt durch Menschen definieren zu lassen, so wie es die Frau uns vorgelebt hat. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, mal dieses wunderbare Buch in die Hand zu nehmen, eine Bibelstelle zu suchen, wo du als Kind Gottes beschrieben wirst oder wo dir eine Zusage von Gott gegeben wird. Und die kannst du dann auf einen Zettel schreiben und an einem prominenten Ort hängen, zum Beispiel an den Wahlspiegel. Das ist meistens ein Ort, wo wir täglich mal vorbeischauen. Und dann kannst du dir täglich diese Bibelstelle durchlesen und dich daran erinnern, dass Jesus dich über die Maßen liebt und dich mit Augen ansieht, die voller Liebe sind. Und das fünfte, was ich gesagt habe, war, dass Hingabe bedeutet, sich in Gottes größeren Plan einzufügen. Es fällt manchmal schwer, da wir nicht wissen, warum alles geschieht. Wir haben erst gestern darüber gesprochen, ein Bekannter, ein Prediger, der vor kurzem bei uns war, ist verstorben und der war noch nicht alt. Und wir haben uns gefragt, warum? Was ist da der Plan hinter? Warum muss das so sein? Wir wissen oft nicht, was geschieht. Aber ich möchte euch trotzdem ermutigen, Gott in der nächsten Woche für alles trotzdem zu danken. Es gibt immer Grund zum Danken, und zwar nicht nur für das Gute, sondern auch für das Schlechte. Denn wenn wir auch für das Schlechte dankbar sind, zeigen wir wieder so eine Demut vor Gott. Wir sagen ihm, deine Pläne sind größer. Du bist ein guter Gott. Ich weiß, dass du mir nichts Böses willst. Deswegen bin ich dir auch dankbar für das, was in diesem Moment vielleicht schlecht für mich ist, weil ich weiß, dass du noch was Gutes daraus werden lässt. Wenn wir glauben, dass Gottes Plan für mein Leben gut ist, dann wird sogar das Schlechte für etwas Gutes gebraucht werden können. Und dafür können wir wirklich dankbar sein. Und ich weiß, dass das jetzt relativ viel war. Ja, ihr bekommt Hausaufgaben, das ist so ein Lehrerding, das tut mir leid. Und noch so ein Lehrerding ist, dass man immer schön organisiert sein soll. Und das kann Markus nun wirklich bestätigen. Ich bin ein Freund von Listen. Ja? To-Do-Listen, ach, herrlich. Ich habe euch eine To-Do-Liste für mehr Hingaben mitgebracht, wo diese fünf Punkte nochmal draufstehen. Und ein Vorschlag, wie man das umsetzen kann, mehr Hingabe für Jesus zu zeigen. Und ihr kriegt jeder so eins. Ich habe das extra so im Kreis gemacht, dass man es abhaken kann. Oh, so was liebe ich. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, dass die Worte nicht einfach so an euch vorbeiziehen, sondern dass ihr überlegt, wie eure Beziehung zu Jesus Christus, eure Hingabe, die ihr als Christen zeigt für ihn, dass sie sich vermehrt, dass es noch mehr wird und dass dadurch auch eure Beziehung immer stärker wird zu Jesus Christus. Amen.
Amen.
Okay, cool.